Reisen, Reisen. Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Meine Damen und Herren, Boys and Girls, das hier ist wieder eine Folge von Reisen, Reisen, der Podcast. Und immer noch sind es die zwei, die diesen Podcast machen. Das bin ich, Michael Dietz und Jochen Schliemann, räumlich getrennt, geistig uns wie immer leider ganz nah. Hallo Jochen, grüß dich.
Das war ja bisher die größte Unverschämtheit an Begrüßung. Also erstmal.
Warum? Nee,
ich finde am Anfang allein schon so dieses, da hast du versucht, so ein bisschen dramatisch zu klingen. So, ey, da bin ich.
Ja.
Und jetzt auch noch so ein Diss gegen mich. Wie kann man innerhalb von ein paar Sekunden auch zwischenmenschlich zwischen uns beiden so viel wieder aufs Glatteis führen? Weißt du? So, also muss ich.
Willkommen in meinem Leben. Ja. Also wenn ich eine Inselbegabung habe, dann ist es diese.
Ja.
Also Dramatik aufzubauen, wo gar keine ist und dem Einzigen, der sich noch mit mir abgibt, noch eins überzuhauen, in der nächsten auch noch, das kann ich.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das hast du hiermit bestätigt. Ja.
Richtig.
Mein Name ist Jochen Schliemann, ich halte den Laden hier zusammen. Ja.
Sorry, dass ich ein bisschen lauter, länger lachen muss. Das ist ganz geil. Ja,
also, dass ich mal die
auch so organisatorisch, ne?
Dass ich die soziale Kontrolle übernehme, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, was soll's.
Alle wundern sich.
Ja, 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 inklusive mir. Wir sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank. Heute geht es um Kuba. Es ging in der letzten Folge schon um Havanna, diese wundervolle, einmalige, weltbekannte, tolle, tolle, tolle Stadt in Kuba. Und jetzt geht es um den Rest eines Landes, das ein Land ist wie kein anderes auf dieser Welt. Und bevor wir dazu kommen, hat Michael noch ein paar Worte an euch.
Ja, irgendwas. Es kommt jetzt gar nichts Bedeutungsschwangeres, weil Jochen, das kann er, bedeutungsschwanger was ankündigen, wenn da nichts Bedeutungsschwangeres kommt.
Ja.
Und dann setzt er mich quasi auf so einen heißen Stuhl. Nein, es kommt gar nichts Bedeutungsschwangeres, sondern was ganz Tolles. Wir haben am Anfang ja immer ein bisschen Feedback von euch, freuen uns da immer drüber, vielen Dank. Maike hat uns geschrieben bei Instagram. Und sie schreibt, und das geht natürlich uns runter wie Öl, egal auf welcher Seite dieser Leitung, dieser Satellitenverbindung wir sitzen, stehen oder liegen. Ich hoffe, Jochen hat eine Hose an. Maike schreibt, ich liebe, liebe, liebe euren Podcast. So viel Fernweh, wie eure Sendung bei mir schon verursacht hat. Ich bin relativ spät eingestiegen, erst mit der Folge mit Fahren Urlaub, weil ich ein großer Die Ärzte-Fan bin und bin total begeistert, wie anschaulich und echt ihr die jeweiligen Urlaubsziele beschreibt. Ich bin die ersten 15 Jahre meines Lebens in Kroatien aufgewachsen. Michaels Beschreibung über Kroatien hat mich sofort in die Zeit zurückversetzt. Ein Werbefilm, wundervoll für dieses Land. Ich genieße jede Folge von euch und lasse mich gern von euren Erlebnissen anstecken. Danke für die tollen Eindrücke und so viel Sehnsucht zum Reisen.
Boah, wundervoll.
Maike.
Ja, vielen Dank, Maike.
Wow, jetzt jetzt war ich fast kurz ruhig.
Ja, das geht runter wie Öl. Das ist jetzt ungünstig, wenn wir beide ruhig werden. Deshalb sage ich mal was. Wobei, das wünschen sich die meisten Leute wahrscheinlich, dass einfach mal 3 Minuten Ruhe ist. Schweigen, schweigen. Das ist
toll. Schweigen, schweigen, der Podcast. Das finde ich gut. Ja, wir machen einfach nichts. Wir ziehen sie aber wöchentlich Veröffentlichung. Hat wahrscheinlich am Ende mehr Zuhörer als Reisen, Reisen. Pass auf.
Ja, und
ich schreibe es schon mal auf.
Wahrscheinlich,
Patent ist beantragt.
Wahrscheinlich sind die Folgen noch länger. Weil irgendwie so 2 Stunden schweigen, weil ich noch nicht fertig bin oder so. Kann ja alles sein. Vielen Dank, Maike.
Ich schreibe es tatsächlich auf. Danke, Maike. Du hast Schweigen, Schweigen getriggert und warst live dabei, als es erfunden wurde. Wir hauen dann einfach raus. Wahrscheinlich, wenn man damit reichen berühmt, dann kann Jochen doch ins Weltall fliegen.
Ja.
Das ist ja einer seiner größten Wünsche und steht ganz oben auf seiner Bucketlist, weil ein Ziel auf seiner Bucketlist, Kuba mit Havanna, das hat der Glückliche schon abgehakt, hat es bereist, für uns natürlich mitbereist. Und Jochen, die Folge Havanna, das war die letzte Folge. Ich würde allen empfehlen, wenn ihr jetzt hier reingerutscht seid in die Folge Kuba, das kann man machen. Die perfekte Vorbereitung für die Folge Kuba ist die Folge Reisen, Reisen, Havanna. Da seid ihr im Game. Ihr könnt aber auch erst Kuba hören und dann Havanna. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir sind hier ein freies Land, im Gegensatz zu Kuba, kann man sagen. Leben wir hier frei, kann jeder machen, was er will. Das nur so als Tipp. Das Besondere an Kuba, was ich ich interessiere mich schon ewig lang für dieses Land. Ich hatte aber noch nie so geklappt, da irgendwie hinzureisen. Und durch dieses Interesse lese ich immer viel, gucke immer viel, aber habe dir auch ganz genau zugehört, Jochen, aus deinen Beschreibungen. Und da kam ja auch immer viel Geschichte mit rein. Und das ist ja das Phänomenale an dieser Insel. Und ich glaube, deshalb ist diese Melange, die da passiert ist in den letzten 500-600 Jahren auf dieser Insel, ist die so spannend. Ich hab das erstmal gar nicht so gerafft, aber Kuba wurde, sag mal, von der westlichen Welt, genau wie die USA, 1492 von Kolumbus entdeckt. Also Kolumbus hat auch für die Europäer Kuba entdeckt. Ob das so gut war für die Menschen, die damals da auf Kuba schon gelebt haben, eher nicht. Wurde dann schnell spanische Kolonie und so ein großer Sklavenumschlagsplatz. Also sie haben da Hunderttausende von Sklaven aus Afrika nach Kuba gebracht, Teil einer schrecklichen Geschichte. Und bis 1902 gab es dann quasi die spanische Herrschaft. Und erst dann wurde so eine Art unabhängige Republik, aber immer mit so einem Daumen drauf der USA. Und da gab es dann halt auch so diese Hochzeit. Und dann kam so in den 50er Jahren, kamen diese großen Namen Fidel Castro und Che Guevara, über die wir im Havanna-Podcast schon gesprochen haben. Und jetzt wahrscheinlich auch nochmal drauf zukommen. Und dann wurde es ein sozialistisches, kommunistisches Land, ein Bruderland mit der Sowjetunion. Dann gab es die Kuba-Krise, immer diese Tension, dieses Hin und Her, USA, Kuba, USA, Sowjetunion und diese Insel immer zwischendrin. Und irgendwann brach dann der Ostblock zusammen und Kuba stand allein da und ist eins der wenigen Länder auf diesem Planeten, die immer noch dieses kommunistisch-sozialistische System haben, in das wir heute mit Jochen reisen. Mit all seinen Vor- und seinen Nachteilen, weil das haben wir auch schon gelernt. Das sind natürlich alles Vor- und Nachteile, romantische und nicht romantische, Jochen.
Ja, genau. Genauso wie du sagst, ja, letztlich. Havanna, wie gesagt, so ein bis zwei Wochen möglich. Man kann das wirklich bis zu zwei Wochen ausdehnen. Und jetzt haben wir halt den, ausdünnen ist auch gut, haben halt den Rest Kubas vor uns. Also das sind unter anderem halt so echt verdammt schöne Kleinstädte, also wirklich so ein Rhythmuswechsel. Du hast viel Grün, viel Dschungel, du hast Zigarren, du hast also viele Klischees, auch wieder das Karneval in Kuba, der auf uns zukommt, Che Guevara und die Popkultur, die Revolution nochmal als Thema, du hast viel Strand, du hast natürlich auch sowas wie Guantanamo, was bizarrerweise ja auf der Insel Kuba liegt, aber natürlich nicht zu Kuba gehört. Und es bleibt bei meiner These, Strand ist überall, Leute, holt ihn euch, nehmt ihn euch, informiert euch, fahrt dahin. Kuba ist aber viel mehr als ein Strandurlaub. Und um jetzt mal kurz zu klären, nehmen wir mal an, ihr seid, oder du, Michael, bist in Havanna so und willst in das Land rein und willst noch mehr davon sehen. Dann fragt man sich immer erstmal, wie. Ne? Jedes Land, das sagen wir auch immer wieder, hat so seinen eigenen Weg, wie man es bereisen kann. Ne? Also mein bestes Beispiel ist, Japan ist eigentlich ein Land, das man mindestens bei den ersten zwei, drei Reisen mit der Bahn bereisen sollte. Ne? Für mich ist USA ein Autoland, bis auf jetzt New York oder San Francisco, die ein eigenes öffentliches Nahverkehrssystem haben, aber jetzt so, wenn man durchs Land fahren will, ne? Ist ein gutes Autoland.
Malaysia ist ein Busland zum Beispiel. Also, ne? Also Länder haben so ihren eigenen Style ganz oft. Und das hat auch für Touristen dann Vor- oder auch Nachteile.
Genau, und Kuba ist ein Busland für mich. Also das und das ist nicht so eindeutig zu genießen wie in Japan zum Beispiel. Also Bus ist schon ein wirklich das praktischste Fortbewegungsmittel, würde ich ja sagen. Eines der Hauptfortbewegungsmittel. Ich sag mal, Auto mieten kannst du, ist recht teuer. Es gibt auch nicht viele Schilder im Land. Also das heißt, du bist ja auch nicht so voll auf Google Maps da, weil nicht überall ein Netz ist oder so. Das heißt, Auto ist anstrengend und relativ teuer.
Challenge. Das wäre was für mich. Also gut, das ist relativ teuer, aber dass es wenig Schilder gibt und dass es vielleicht anstrengend ist. Mir macht das ja Spaß. Also ich finde das ja spannend, mit dem Auto dann genau in so einem Land zu fahren. Oder die Kombi, zumindest mal einen Tag, zwei auszuprobieren.
Ja, geil. Ja, da fahren wir mit dem Auto durch Kuba. Habe ich Bock drauf. Ja. Die Straßen
zum Cabrio, mit so einem Oldtimer Cabrio.
Gerne. Also die Straßen da sind schon manchmal schlimm. Vielleicht stehst du da ja auch drauf, ich nicht so. Super, geil. Herzlichen Glückwunsch, das ist genau dein Land. Viele Leute fahren Fahrrad durch Kuba. Man kann wohl super Fahrradtouren durch Kuba machen, sei einfach nur gesagt. Da gibt es vielleicht so Leute, die uns zuhören, die mit dem Fahrrad durch Kuba mal gefahren sind oder das mal vorhaben, so eine Traumroute für Fahrradfahrer vielleicht. Per Anhalter ist relativ gängig. Man darf nie vergessen, per Anhalter ist immer eine Entscheidung, die nie ganz sicher ist. Das sagen wir auch ganz doll. Deshalb ist es jetzt keine Empfehlung. Aber in Kuba ist es zumindest aufgrund der Gesamtsituation, dass Verkehrsmittel jetzt nicht in endloser Menge vorhanden sind oder so und aufgrund mancher Finanzsituation auch öfter mal gängig gewesen, dass man an Straßenecken, also öfter mal Leute hat, die per Anhalter mitfahren. So, ne? Ansonsten halt Bus. Und die Hauptbusagentur heißt halt Viazul, also V-I-A-Z-U-L. Das werdet ihr finden im Netz. Das kann man nicht umgehen, das zu finden. Staatliches Busunternehmen steuert eigentlich die meisten Ziele an, die man so sehen will. Es sei denn, man geht richtig tief rein und hat richtig viel Zeit. Unfassbare Klimaanlage, also praktisch ein Eisschrank. Ne? Also du kannst Sachen frieren so in diesem Bus. Also nehmt irgend noch Warmes zum Anziehen mit. Man sollte vorbuchen und es ist relativ verlässlich. Völlig okay, Buscompany. So, ne? Und das ist eigentlich so der Weg. Und wenn ich jetzt mal schon mal so ein paar Orte nenne, in die es so gehen wird in dieser Folge und die man auch vielleicht so bereisen sollte, wenn man Bock hat. Havanna nach Vinales heißt ein Ort, kommen wir gleich noch zu, 3 Stunden, ungefähr 11 €. Havanna, Santiago de Cuba, zum Beispiel eine Stadt ganz weit weg, die große Stadt auf der anderen Seite Kubas sozusagen, also im Südosten, knapp 50 € für 15 Stunden Busfahrt. So ungefähr, da spielt sich das so ab, ne? So in dem Preis- und Zeitbereich. So.
Die längste Aber man ist schon 50 Stunden unterwegs, also wenn man es am 15, Stück macht.
15,
ich wollte gerade sagen, 50 Stunden. Also ich habe schon Verbindungen gesehen in Asien mit dem Bus, da stand wirklich 50 Stunden dran, deshalb ich war jetzt trotzdem aber überrascht, weil so groß ist die Insel ja dann doch auch nicht.
Nee, also die fahren anders als du, aber die sind dann auch noch 15 Stunden da. Also du hast ja so knapp 50 €, du hast, weiß ich, andere Städte 6 Stunden, ja, also da spielt ja sich das. Das längste, was ich habe, sind 16 Stunden für rund 50 € mit diesem Bus.
Ja, das ist ja günstig.
Was anderes, das ist aber auch jetzt wieder Kuba, ne? Also was ich jetzt sage, so eine andere Alternative, von der man immer mehr hört und die ich damals auch schon mal wahrgenommen habe, Taxis Kollektivos, also Kollektivtaxis, ist in dem Sinne keine Company oder so, sind eher Privatfahrer, die dich von Tür zu Tür fahren.
So ein kubanisches Uber.
Sozusagen, ja genau. Gab es aber natürlich wieder viel früher. Not macht erfinderisch, hatten wir schon in der letzten Folge. Das System hat sich viel früher gebildet, einfach aufgrund dessen, dass Leute von Ort zu Ort kommen mussten und der Bedarf bei Touristen auch da war, wenn diese Busse voll waren. Wie komme ich irgendwo hin? Und so kam ja zum Beispiel die Situation auch zustande, die ich in der letzten Folge kurz schon geschildert hatte. Ich hatte dann die Menschen, bei denen ich gepennt habe, in so einem Casa Particular, das ist so eine private Unterkunft, in der man schlafen kann. Also man kann prinzipiell in Kuba in Hotels schlafen und halt in diesen Casas Particulares. Wenn ihr das eingibt im Netz, werdet ihr es sofort finden. Das ist inzwischen ein kleineres Netzwerk, so ungefähr so wie Airbnb, private Unterkünfte. Ich hatte da meinem Herbergsvater sozusagen gesagt, ich will da und dahin. Und ich glaube, in dem Fall war es gar nicht so ein gängiges Ziel. Deshalb war bei mir jetzt nicht, dass der Bus voll war, sondern dass es sonst keiner hinfuhr. Und der hat für mich organisiert, dass mich Leute abgeholt haben an der Tür, mich irgendwo rausgesetzt haben in der Pampa, also wirklich im absoluten Nichts an so einer Landstraße und mich dann irgendwelche Leute wieder eingeladen haben, so eine kubanische Familie. Und mich dann vor irgendeinem Hotel dann wieder rausgelassen haben. Und das war, glaube ich,
Jochen, aber Jochen, das ist schon ein bisschen advanced, ne? Also wie fühlt man sich, wenn man mit dem Auto irgendwo hingefahren wird, an der Ecke rausgelassen wird, das Auto fährt wieder weg, man ist allein und irgendwann kommt das nächste Auto wieder angefahren. Das klingt für mich wie bei Goodfellas oder so, wie so ein Mafia-Film Las Vegas in 60ern oder 70ern.
Ja, es ist so sozusagen unfreiwillig advanced, ne? So, also es ist so, ich hatte das ja nicht vor. Ich hatte nur einfach mir wieder irgendwas so, wie ich halt bin, so naiv auf einer Karte ausgesucht, geil, da würde ich gerne mal hin. Und dann wollte halt keiner hinfahren, weil das bisher noch keinen Menschen interessiert hatte, wie so viele Sachen in meinem Leben. Und dann musste das sozusagen so organisiert werden. Und das ist abgefahren. Es war zum Glück hell und du stehst wirklich ich höre die Grille noch zirpen, so in dieser Hitze. In dieser kubanischen Hitze, ist ja wirklich tropisches Klima da, immer über 20 Grad, auch nachts, und stand dann halt so glühend als das Auto so abrauschte, das erste, dann so halt auf dieser Fahrbahn und dachte so, jo, wenn du Pech hast, bist du jetzt am Arsch. Also jetzt eher so auf einer humoristischen Ebene noch, weil es war jetzt nicht gefährlich oder so, aber du dachtest halt so, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich jetzt so der einzelne Typ, der mit dem Koffer halt an der Straße lang geht oder was. Und und dann bog halt diese riesen Karosse um die Ecke, dieser alte Ami-Schlitten, der zum 43.000. Mal wahrscheinlich fit gemacht wurde vom Familienvater, denn in diesem Auto saß eine ganze Familie, Vati und Mutti vorne mit diesem alten, weißen Oldtimer-Lenkrad und hinten halt die 3 Kids, die winkten und sich wild freund reinließen, was dafür sorgte, dass ich halt eine der legendärsten Autofahrten meines Lebens gemacht hatte, halt mit diesen gefühlten 30 km/h über diese Landstraße rollte und dann irgendwann für irgendeinen Ort, für so ein Hotel war das irgendwie, rausgelassen wurde, wo die selber auch noch nicht waren. Und dann sind die alle wildwinkend wieder abgehauen und der Hase war am Ziel.
Ja, schön, Jochen. Und war eine Erfahrung, du hast sie überlebt. Perfekt.
Ich habe es überlegt und es sei einfach nur gesagt, es gibt diese Möglichkeit. Fragt einfach bei euren Herbergsvatern irgendwie oder Müttern nach, also im Casa Particular oder halt, es gibt bestimmt auch andere Büros inzwischen oder im Netz kann man mal gucken, nach dieser Beförderungsmöglichkeit. Also Door-to-Door, Kollektivtaxis ist auch eine Möglichkeit, im Land rundzukommen. So.
Das heißt, Jochen, wenn ganz kurz, also man kennt ja Kuba, es gibt ja auch so Pauschalurlaub in Kuba, da gibt es ja auch eine Ecke, wo halt die großen Hotels stehen, wo man sich an den Strand legen kann. Das lassen wir jetzt einfach mal aus, da sind wir ja auch nicht der kann man machen, kann man vielleicht auch mal dranhängen, wollen wir auch gar nicht, verurteilen wir auch gar nicht, aber das hat jetzt mit unserer Reise und mit Reisen jetzt heute mal wenig zu tun. Das heißt, Individualtourismus in Kuba auf der Insel, wie du es jetzt eben beschrieben hast, das funktioniert, das geht. Also ich kann dort, wenn ich vielleicht vorher ein bisschen gucke in Havanna, ne, sag mal immer, nimmt das erste Hotel nach dem Flug, guckt euch dann mal 2 Tage an. Also man kann da von Ort zu Ort einfach frei individual Reisen machen.
Voll, ja. Das System mit diesen privaten Unterkünften und den Bussen und so ist nicht zwingend nur darauf ausgelegt, aber es ist möglich. Und witzig, dass du es ansprichst, weil halt es gibt diesen einen Ort, der dafür steht, für diesen Pauschalkram, dann ist der relativ schnell abgehakt. Und das ist, wie Michael, wie du schon sagtest, es ist überhaupt nicht verurteilt, wer den Strand braucht oder will und wer den Urlaub auch vom Urlaub wollt, der sollte zum Beispiel halt in diesen Ort fahren. Varadero heißt er.
Okay.
Das ist ein Ort, der einem sehr früh begegnet, wenn man über Kuma was im Netz nachguckt. Das ist ein extrem langer karibischer Strand, also ein Bilderbuchstrand, auf einer Halbinsel gelegen, aber es ist halt nur Hotel. Und es ist eine Halbinsel, die damals für mich, als ich da war, ich habe das tatsächlich im Rahmen dieser Uni-Exkursion gemacht. Ich war im Rahmen einer Uni-Exkursion 2 Wochen in Kuba und danach mal 2 Wochen privat habe ich drangehangen. Wir haben uns das angeguckt aus Tourismus, also um zu gucken, wie das funktioniert touristisch. Ich wurde über eine Schranke reingelassen und da war ein Hotelbunker und dann lag man da am schönen Strand. Und das ist toll, aber das war's. Und dafür sind wir nicht hier. Da kann man hin. Das ist alles gut. Aber dafür sind wir nicht in diesem Podcast, weil das ist jetzt erzählt und jetzt kommen wir lieber auf die Orte, die ein bisschen spannender sind, so würde ich mal sagen.
Ja. Wo sind wir denn jetzt? In welche Richtung?
Wir fahren jetzt mal Richtung, danke, dass du mich jetzt wieder in die Situation bringst, zu sagen, wir fahren nach rechts.
Wir fahren. Scheiße, er hat's gemerkt.
Ich bin, wie gesagt, studierter Geograf, deshalb sage ich jetzt, wir fahren nach Osten. So. Und wir fahren nach Trinidad. Und Trinidad ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsziele in Kuba gewesen. Trinidad ist eine Kleinstadt, ne? Also es gibt ich glaube, das heißt Provinz Trinidad, die hat ein paar mehr Einwohner, also ein bisschen größeres Gebiet, in der Trinidad liegt. Und Trinidad hat rund 50.000 Einwohner. So. Und ist etwas minimal höher gelegen, aber relativ nah am Meer. Und ist bekannt für koloniale Gebäude, Kopfsteinpflaster, also sehr, sehr malerische Szenerie, ne? Also so kleine Gebäude, bunte Häuser, dann so koloniale alte Bauten.
Also die Spanier haben da ordentlich gebaut.
Genau. Und es ist pittoresk, es ist schön, es ist beschaulich, es ist wunderbar. So. Und das ist auch wieder eine Stadt, bei der ich sage, du kannst von da sehr gut Wanderungen machen. Also es ist so eine Stadt, von der du das ist eine Basisstadt, wo du wohnen kannst ein paar Tage, von der du aus organisieren kannst im Umland eine Wanderung, du kannst reiten gehen, du kannst einen Wasserfall sehen, du kannst zu den Stränden in der Umgebung, ne? Das ist alles von dort aus machbar und du hast dort eine wunderbare Basis, um abends nochmal was essen zu gehen, um durch die Stadt zu laufen, um dich berieseln zu lassen. Einfach ein schöner, kleiner Ort. So. Und in der Mitte dieses Ortes liegt der Plaza Mayor. Das ist der Platz. Es geht sehr viel um Plätze in kubanischen Städten, also vieles sammelt sich um Plätze, also halt öffentliches Leben und so weiter. Da sind noch mehr dieser kolonialen Bauten, die wichtigsten schönen Museen der Stadt sind da und so weiter. Und es ist wirklich so, also ich bin damals durch Trinidad gelaufen, das war relativ lang, ich habe mir einfach Zeit gelassen, bin spazieren gegangen und dann gehst du wirklich dann halt an diesem klassischen, an der Szene wieder vorbei, so die du in deinem Kopf vielleicht schon mal als Klischee drin hattest. Sitzen einfach so ein paar Männer auf der Straße an so einem Tisch, so ein Gestelltisch, so ein Klapptisch, irgendwie Klappstühle, sitzen 4 Typen und spielen so ein Brettspiel.
Ne? Okay.
In der tropischen Sonne sozusagen, in dem Sinne im Schatten.
Mehr Klischee geht fast nicht. Fehlt eben, nur die Zigarre.
Ein paar Kinder spielen Fußball. Und das ist so eine beschauliche kleine Welt, die gerade nach Havanna, das jetzt auch nicht das größte Moloch der Welt ist, aber schon eine Stadt ist, die noch mehr pumpt und einen höheren Rhythmus hat. Es ist eine wunderbare, schöne Kleinstadt, auch sehr in der Natur gelegen, sehr im Grün gelegen, die einem ein sehr gutes Gefühl gibt. So.
Und, sind da viele Touristen? Sind da sonst auch viele Touristen? Oder ist es weniger als in Havanna?
Es ist weniger. weil sich natürlich vieles um Varadero und Havanna rankt, ne, in Kuba. Es sind aber auch nicht wenige, also Trinidad ist schon ein Name. Und da Trinidad jetzt von Havanna mit dem Bus so 6 Stunden weg liegt, ist es auch ein Ziel, das man immer noch mal ansteuern kann, wenn man was anderes sehen will. Aber die Stadt fängt das witzigerweise ganz gut auf. Also du hast nie das Gefühl, dass sie überfüllt ist. Es gibt schon natürlich volle Momente oder so, aber du wirst nicht erdrückt. Also zumindest hatte ich diesen Moment nicht und habe es auch bei den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die dort auch waren vor sehr kurzer Zeit, habe ich auch nicht gehört, dass die Stadt total, also die Stadt hatte immer noch, wir hatten alle diesen Eindruck dieses angenehmen kleinen Ortes, an dem man einfach fahren muss und an dem man sich gut fühlt, bei dem man jetzt aber auch nicht sagt, das ist genau das Ding, von dem du das Foto machen musst, sondern einfach da sein, du bist da einfach. Und der Rest passiert und das ist so vielleicht so das, was ich von Trinidad am meisten in Erinnerung habe. Ist zum einen so ein Café, in dem ich saß. In der Mittagshitze habe ich mich reingesetzt unter so, wie gesagt, es ist ja alles sehr schön da, ne? Und alles sehr, sehr, wie sagt man das, alt, pittoresk und so. Und dann saß ich im Schatten so, von so einem Baum und der Schatten und das Licht wechselte sich so ab, so, weißt du, und wanderte so über den Tisch. Also da ist einfach diese wunderbare Mischung aus Schatten und Licht, diese leichte Kühle, die du in der Mittagshitze halt so brauchst. Das war so ein wahnsinnig entspannter, schöner Moment, den ich da haben konnte. Und der andere war noch abgefahrener. Und wie gesagt, ich war ja damals mit dieser Exkursion da von meiner Uni. Also daher weiß ich noch genau, wann das war. Das war 2005 oder so. Und ich bin durch diese Stadt abends nochmal gegangen, zurück zu meiner Unterkunft. Und ich ging, die Gebäude da sind nicht hoch. Es sind alles sehr, sehr flache Gebäude. Und natürlich, weil es warm ist, sind auch oft die Fenster auf. Und im Fernsehen sprach Fidel Castro. Und weißt du, wow. wenn du dann durch Kuba gehst, durch Trinidad, auch ein Name, der für mich was bedeutet hat, und du hörst halt, Gott weiß, ob es jetzt irgendwie eine Aufzeichnung war oder was auch immer, aber Fidel war ja sehr lange noch am Leben, er hat ja bis vor ein paar Jahren noch gelebt, obwohl er wirkte so eine Geschichtsfigur, die schon eigentlich längst tot sein musste, weil die schon so wahnsinnig viel erlebt hat und geleistet hat. Damals hat er noch gelebt und ich lief durch diese Gasse im Dunkeln. Ich weiß noch ganz genau, wie aus einem Fernseher, aus dem offenen Fenster halt eine Rede von Fidel Castro klang. Ich dachte, Alter, jetzt, mehr geht nicht, so, ne? Mehr geht in dem Moment nicht.
Der hat bis 2016 gelebt. Keine Ahnung, wie alt er war. Ich glaube, er war irgendwie so um die 90 Jahre muss Fidel Castro alt gewesen sein. Wie hast du das denn so von, so als kleiner Ausflug von den Leuten da so erlebt, ne? Man muss ja immer dazu sagen, man romantisiert Kuba immer so ein bisschen, manchmal auch so fälschlich, weil die Leute nicht frei sind. Wie hast du denn die Leute so in Bezug auf das System, auf Fidel Castro erlebt? Wurde da drüber gesprochen oder hat man das ausgelassen? Das ist ja auch manchmal in manchen Ländern so, dass man mit Touristen oder mit Ausländern auch nicht spricht, nicht, dass die auch wieder Ärger bekommen.
Also ich hatte das Gefühl, oder es wird auch tatsächlich, ich hatte jetzt nochmal geguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast, es wird sogar noch davor gewarnt, dass man mit den Leuten offen halt über politische Situationen und so spricht. Das heißt, du sprichst jetzt das eigentliche politische Geschehen eigentlich nicht an. Und es gab dann Situationen, die das mal so ein bisschen berührt haben, aber nicht so richtig tief. In dem Sinne kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Es wurde halt auch relativ viel darauf geachtet, dass das jetzt nicht passiert. Ich glaube, würde ich da jetzt mit jemandem eine halbstündige politische Diskussion auf der Straße geführt haben, da wird wahrscheinlich auch mal jemand sagen, so was macht ihr da eigentlich? Aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ne, den wir auch schon in der ersten Folge hatten. Also erstmal waren die Leute alle sehr nett so, und sehr lebensfroh und waren positive Leute. Auch wenn jetzt man jetzt meinen sollte, die sind nicht frei, denen kann es doch nicht gut gehen. Aber wie es so immer ist, die Menschen machen aus dem, was ist, halt irgendwie das Beste. Und den Eindruck hatte ich da auf jeden Fall. Und ich habe, weißt du, was dieses System angeht, du sagst es genau so, wie es ist. Man romantisiert das. Und man sollte es aber auch nicht alles komplett verteufeln. Ich sage, also doch, man sollte es, weil die Menschen sind nicht frei. So, das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt. Über allem steht, die Menschen, die in Kuba leben, dürfen nicht komplett dahin reisen, wo sie wollen immer oder konkret das machen, was sie wollen immer oder das sagen, was sie wollen immer. Es ist ein Einparteienstaat. Es ist ein System, in dem man keine Wahl hat, ab einem gewissen Punkt. Und das ist nicht gut. Das ist meine persönliche Meinung. So. Die wir wahrscheinlich auch teilen. Gut, Reisen ist ja fast ein Einparteienstaat, aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigung.
Eine Kritik an meiner Präsidentschaft oder was ist los?
Aber einfach nur so ein bisschen unterschwellig, ne? Also so unterschwellig, ne? Ja, Leute, das hört ihr jetzt alles nicht, was nach der Aufzeichnung passiert.
Meine Leute sind schon unterwegs. Die Schergen holen dich ab.
Ja, da hält so ein schwarzer Mercer gerade. Na egal.
Ist es das neue Mercedes-Modell oder das alte mit den verdunkelten Scheiben?
Ja. Du hast sie an den alten genommen. Auf jeden Fall ist es so in Kuba, dass dass man immer eine gute und eine schlechte Seite hat. Und man darf die andere jeweils nie vergessen. Und genauso, wenn ich da jetzt sage, und das ist beschaulich und die Leute sind alle so nett und es ist nie so voll oder die Städte sind nicht überfüllt, ja, weil es halt geplant wird, wer wo wohnt und es ist nicht so einfach umzuziehen und weil die Leute nicht frei sind. Andererseits steht aber auch immer auf der anderen Seite, Kuba hat auch positive Seiten insofern, dass wir waren bei der letzten Folge schon dabei, die Leute haben mit Bio Gärten, mit Urban Gardening in den 90ern schon angefangen, natürlich aus der Not geboren. Die haben ein extrem gutes Bildungssystem, hat Kuba. Vielleicht das Beste in der Karibik, vielleicht ist es bald besser als das in den USA. Sie haben eine medizinische Versorgung, die haben eine Ärztedichte in Kuba, die gehört zu den dichtesten. Also die meisten Menschen kommen auf die Ärzte, die in einem Land wohnen. Das ist im weltweiten Vergleich absolut führend, ne? Also die ärztliche Versorgung. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und ich glaube, über allem steht, man ist nicht frei. So, deshalb ist es nicht gut und die Leute müssen frei sein. Aber in diesem System wurden auch Sachen geboren, sei es von den Leuten selbst oder ein paar Eigenschaften, die diese Systeme nun mal so haben, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. So.
Ja, und ich glaube auch, das Ding ist ja, Kuba entwickelt sich ja auch. Also es öffnet sich ein bisschen, ne? Also ich habe gerade in der Vorbereitung auch nochmal gelesen, ne? Es gibt sowas, also so Sachen wie so Meinungsfreiheit, so kann man das noch nicht nennen, aber es wird ein bisschen offener, es werden nicht sofort tatsächlich Leute irgendwie abgeholt, wenn sie was Falsches sagen. Es gibt mehr und mehr auch mobileres Internet, der neue Präsident ist auch auf Twitter, ne? Und da passiert ein bisschen mehr. Also es gibt schon Schritte Richtung mehr Freiheit, aber man kann nicht sagen, die Leute sind frei und es ist mit unseren Demokratien nicht zu vergleichen, also von unseren europäischen Demokratien. Und der neue Präsident ist ein jüngerer Typ und der glaube ich, da ein bisschen mehr zulässt, aber jetzt auch nicht mit seiner Ernennung das Land irgendwie aufgemacht hat.
Nein, es sind langsame Schritte, teilweise aus der Not geboren. Es ist einfach ein spannendes Land und das anders ist. Und es ist ein Land, das eine andere Realität ist als unsere und das ist uns wichtig und das ist ein Geschenk, dass wir manchmal die Möglichkeit dazu haben, so etwas überhaupt kennenzulernen und vielleicht auch was über uns selbst zu lernen. So.
Ja, ich komme noch zu. Das auch zu schätzen, ja.
Ja, also ich komme mal zum nächsten Ort am besten, ja. Den ich noch vorschlagen will, Vinales. Vinales liegt im Valle Vinales, also in einem Tal. Ne? Vinales. Das ist das Erste, was mir zu Vinales einfällt. Es ist auch nicht weit weg von Havanna. Ich glaube so 3 Busstunden oder 3, 4 so. Und es ist eine Stadt im Westen jetzt, also links in meiner Sprache.
yeah.
Und das erste Ort, was mir einfällt, ist grün.
Okay.
Weil es einfach in diesem Tal liegt, in diesem wahnsinnigen grünen Tal, eine der schönsten Landschaften Kubas. Drumherum überall grün, du siehst so ein paar Felsen rausragen, das sind so Kalkfelsen aus Kalkstein, daher ist es auch ein Klettermecker, wobei Anführungszeichen Mecker, es ist nicht überall erlaubt, aber man kann dort super klettern, ich lasse das mal so stehen.
Wir haben also verstanden, Jochen, du alter Revolutionär.
Ich habe so Kletterblocks gesehen, wo ich dachte, naja, wenn es so verboten ist, interessant. Man kann dort wandern, ich bin dort gewandert, man kann dort reiten, man kann wunderbare, schöne Natursachen machen, dort auf dieser Ecke in Vinales. Will sagen, auch ein super Abwechslung zur Stadt, ne? 3 Stunden von Havanna entfernt, sehr, sehr schöne Landschaft und das hat mich damals tatsächlich dahin getrieben, ich bin ja auch so ein Klischee-Abhaker, die Region ist der größte Tabakproduzent in Kuba und ist weltberühmt auch für den Tabak, der dort produziert wird, denn jetzt sind wir bei einem der vollen Klischees dieses Landes, Zigarren. Michael, ich rauche nicht, das weißt du.
Ja. Also aber hast du mal so da Tabak probiert? Hast du das mal probiert, da zu rauchen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja bei mir ist es auch so, ich war irgendwann mal auch in so einer Whisky-Fabrik, ich wollte sofort saufen. Ne? Das hat dann aber auch nur bis zum ersten Schluck angehalten. So, weil ich irgendwie, also weißt du, Chris, du hast ja so Bock nach solchen Werksbesichtigungen, ne? Also ich habe ja so
das
Bock.
Das ist ja auch der Trick.
Genau. Und ich falle jedes Mal wieder gern drauf rein. Hier in Bonn ist das Haribo-Werk, Alter.
Ja? Wir sind alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen fährst du schon mit der S-Bahn hin wahrscheinlich.
Ne? So sieht's aus. Eine Runde Batman spielen, also Batman ist eine andere Geschichte. Dann kaufen wir irgendwie Harry. Auf jeden Fall Werksbesichtigung in Kuba war zumindest damals und wird natürlich jetzt auch noch zum Teil total anders sein. Ich sag dazu, da ich Teil dieser Uni-Exkursion war, tatsächlich haben wir uns die Zigarren für Bieg deswegen angeschaut, das war jetzt kein Touri-Ereignis, was ich jetzt schilder, sondern das war wirklich so. Das war nämlich so, dass dass der Tabak geerntet wird in diesem Tal und dass du in diese Fabrik reinkommst, das war wirklich einfach eine Halle, ein größerer Raum, einstöckig halt in diesem Tal und es war wirklich dieser feuchte, würzige, süßliche Geruch einer Zigarre, den ich sehr mag, tatsächlich, den ich immer mochte. Dieser ganz spezielle Zigarrengeruch lag schon in der Luft und es war eine absolut klassische Produktion. Also du kannst dir wirklich vorstellen, so ein Raum mit so einem gegossenen Betonboden, so ein bisschen mit rotem Staub bedeckt von der Erde und sonst relativ flach. Hinten noch irgendwie so ein Revolutionsspruch wieder, ne? Von diese klassische Ästhetik, ne? Der Che Guevara und Fidel Castro halt Regierung sozusagen, also mit, weiß nicht, irgendwie so einem Revolutionsspruch oder halt eine Flagge noch. Davor an so Einzeltischen, Holztische, ganz alte Tische, wie so ganz alte Schulpulte unserer Omas oder so, saßen so Frauen, die dann halt diese getrockneten Tabakblätter, die inzwischen schon braun dann war, halt gerollt haben zu Zigarren. Und es war wirklich wie eine Zeitreise. Also ich stand da und es war total spannend und auch zu sehen, wie die arbeiten. Und das war, wie gesagt, das war keine Veranstaltung für mich. Das war jetzt nicht so, dass da hinten irgendwie eine Maschine war, die das alle selbst gemacht hat und vorne wurden noch drei Girls hingesetzt, die das dann irgendwie kurz abgefaltet haben, damit ich mein Foto machen kann, sondern das war die Realität.
Okay.
Und das war toll und ich habe mir natürlich dann Zigarren auch gekauft, später allerdings in Kuba, dann irgendwann am Ende wieder in Havanna, was aber auch schon wieder eine schöne Sache war, weil ich habe mir natürlich Cohibas gekauft, ne?
Also das sind die besten?
Gilt als eine der besten.
Ich habe keine Ahnung, das war ein Fragezeichen. Also ich kenne den Namen und für mich klang das so, das könnten die besten sein. Also
es gibt Cohibas und da habe ich noch so eine andere, so dünnere gekauft und das waren so halt die dann auch Fidel natürlich geraucht hat und so und das war
wie
dann
aber auch. Wie haben es denn geschmeckt jetzt?
Ich fand's cool. Also es ist so, das ist ja so eine Abendaufgabe. Du rauchst sie ja eh, so wie ich das verstanden habe, nicht auf Lunge, sondern du paffst da so mit rum und hast dann eher so ein, wie so Stricken, weißt du? Du hast einfach so eine Zigarre da liegen den ganzen Tag und kaust darauf rum und ziehst da so ein bisschen.
Wie ist das denn dann immer für jemanden, der normal nicht raucht, ne? Also keine Zigaretten, kein Tabak, und sonst natürlich auch nichts. Wie ist es dann, wenn man auf einmal dieses, es ist ja auch so ein Ritual mit der Zigarre, muss man irgendwie so abknipsen oder so. Ich habe es noch nie, tatsächlich habe ich es noch nie gemacht.
Das dauert sehr lange, bis sie an ist und du rauchst einmal auf Lunge, weil du da meiner Ansicht nach nicht sollst, weil das einfach dumm ist. Und deshalb ist es eher so Paffen und so ein Ding, an das man sich gewöhnen kann. Ist halt einfach eher so ein Lifestyle-Produkt, so habe ich es halt irgendwie erlebt. Und
schmeckt das wirklich im Mund? Also ist das so ein starker, würziger Geschmack oder nach was schmeckt das?
Schwerer, süßer, würziger Geschmack. So.
Okay.
Wie gesagt, ich rauche jetzt nicht jeden Tag Zigarre so seitdem. Also ich bin wieder von losgekommen sozusagen. Okay. Der Kauf war halt geil in Havanna, weil halt irgendwie dann wieder um sechs Ecken jemanden kannte. Irgendwie ein kubanischer Cousin von einem stand dann vor einem. Da sind dann so drei Packungen Cohibas vom Laster gefallen, die natürlich auch wahnsinnig teuer sind eigentlich. Und dann haben wir die halt da gekauft. Das waren aber auch wirklich echte. Da haben wir uns, es war total aufregend. Weißt du, da hast du so auf dem Schwarzmarkt noch so heimlich noch so eine Packung Cohibas gekauft. Total abgefahren.
Ja. Okay, spannend. Wir sind aber immer noch im Land, in Vinales, ne?
Genau, in Vinales, ja. Wie gesagt, wunderbare Naherholungsregion und so weiter. Ich stelle dir mal ein paar Fotos von mir mit Zigarre ins Internet. Gebe ich dir für Instagram, da könnt ihr euch das mal angucken, wie traurig das aussieht, wenn ich das versuche.
Für die Zigarre.
Und
normal kommen so richtige Typen mit so Hüten und Cowboystiefel. Und jetzt der.
Ja, genau, ja, das war natürlich, ja, es ist natürlich eine traurige Geschichte, wenn das Weißbrot dann da irgendwie auf so ein Ding rumkaut.
Ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, danke. Ich gebe mal noch einen weiteren Tipp, den es noch gibt. Ich finde eine Stadt, die man sich leisten könnte, wenn man will, in Kuba, sie ist sehr weit weg, die habe ich gerade schon mal genannt, ist Santiago de Cuba.
Das ist die Stadt, die wirklich so ganz unten im Südosten ist.
Genau da. Und du hast vorhin von der Geschichte mit den Sklaven erzählt. Und da sind tatsächlich die meisten Sklaven auch angekommen aus Afrika. Da ist der meiste Handel dann sowohl abgelaufen im Südosten. Es ist einfach eine Stadt. Das ist die zweitgrößte. Auf jeden Fall ist eine weitere große Stadt und mit Abstand die größte halt im Süden Kubas. Und sie ist, wie gesagt, 15 Stunden von Havanna. Und es ist ganz anders. Also es ist immer noch Kuba, aber es ist nochmal eine ganz andere Facette dieses Landes. Du merkst sofort mehr den afrikanischen Einschlag. Sie ist kleiner, 500.000 Einwohner. Und ich habe, das ist jetzt relativ subjektiv, aber ich möchte es hier nicht verbergen, den Eindruck, dass man sagt ja immer, Kubaner können tanzen und feiern und so. Ich weiß es ja nicht, ich habe ja keine Freude im Leben. Aber das können sie in Santiago de Cuba auch. Denn ich weiß, ich habe nachgeguckt, warum.
Warst du mal
aber
aus?
Ja,
hast du Nachtleben erlebt, Jochen?
Ja, ich bin da so reingerutscht. Okay. Also ich sag mal so, aus irgendeinem Grund, ich habe es auch nicht mehr nachvollziehen können irgendwann. Ich war ja, wie gesagt, im September dann da, da war Karneval. Und dann kamen wir da an und ich hatte irgendwie, mittags stand ein Mojito auf dem Tisch, also irgendwie in so einem Restaurant. Und Mojito ist ja halt ein Longdrink und dann halt noch ein Cuba Libre so, ne? Und das sind beides super Longdrinks, die ich sogar auch mal hier trinke, also so gute Longdrinks. Und dann ging das so weiter und dann hat die ganze Stadt halt nachts gefeiert. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich durch diese Stadt mit wer war das denn? Ich glaube, das war sogar mein Professor gelaufen bin. Ich glaube, das sind so Tage, an denen landet man beim Du mit seinem Professor.
nach 8 Kaipis. Werner, Mojito, jetzt aber ja. Per Du, wa?
Immer, ich bin der Jochen. Ja, weiß ich doch. Ja, gut. Also ich habe ihm das Du angeboten, sagen wir mal so. Und nein, wir sind da durch die Straßen gelaufen. Es war halt wirklich diese heiße, dicke, tropische, kubanische, feuchte Luft, war ja auch Regenzeit. Und haben bizarren Alkohol irgendwann getrunken, aus so weichen Plastikbechern, so in der Hitze. Offene Bars waren da, was nicht... Also ich jetzt nicht jeden Tag erlebt habe, da zumindest in Kuba, überall Musik und ich saß irgendwann auf dem Gehweg, also habe nur noch so Beine und Füße und gesehen, so ein bisschen Müll vor den Leuten hergetreten und dann haben wir halt diskutiert. Und dann sitzt du halt irgendwo im Süden Kubas, also nochmal weiter weg von Havanna, mit dem du noch am meisten verbindest und diskutierst halt über dieses Land, was du ja wunderbar machen kannst in Kuba, über all diese Sachen sprechen, die wir auch schon mal angerissen hatten, also so Jamaika oder Kuba, also Kapitalismus oder Sozialismus. Kuba hat keine Freiheit. Dann diese ganzen Aspekte wie Bildung, wie alle haben umsonst eine Arztversorgung, so zum Beispiel ärztliche Versorgung, sonst andererseits die Freiheit wieder. Negatives und Positives am Kapitalismus. Und du sitzt da so halb besoffen auf dem kubanischen Karneval. Die Leute tanzen an dir vorbei, überall Mucke, schlechtes Getränk im Becher und redest dann auch über irgendwas. Natürlich jetzt nicht mehr so fundiert wie in der Uni dann, aber du redest über Sachen, die einfach eine Relevanz für dich haben, weil du seit 2 Wochen lang halt in ein Land eintauchst, weil du nicht nur Strandurlaub machst, sondern dich ernsthaft damit auseinandersetzen kannst und das Land auch so spannend ist, dass du es gerne tust.
Wow, ja. Ja, aber schön.
Ein sehr schöner Moment.
Das finde ich ja an Ländern, und da sind wir auch wieder beim Reisen halt großartig, wenn ein Land dich so packt, dass du dich damit beschäftigen willst, musst, ne, dass es raus muss, dass man es auch, und in dem Moment mit Werner, deinem Professor, keine Ahnung, wie er heißt, ich nenne jetzt mal Werner, okay, Boomer, wenn du mit dem dann quasi dich auch austauschen musst und teilen musst, weil es ein bisschen schwieriger ist, jetzt mit den Leuten darüber zu reden, aber diese Reibung, die finde ich ganz spannend, weil und auch diese Ambivalenz, was du erzählst, da ist gerade Karneval, da ist die größte Party des Jahres in Santiago de Cuba und du feierst das auch mit, aber du bist so beschäftigt mit dem, was du jetzt erlebt hast oder was du siehst oder was du fühlst, und es muss irgendwie behandelt werden, ne? Oder es muss sich ausgetauscht werden, und das ist ja Teil manchmal auch einer guten Party, dass es so Momente der Ernsthaftigkeit gibt, auch immer schon mal zwei Kaipis getrunken hat und sich dann irgendwann so ausgesprochen hat oder mal rausgelassen hat und wieder aufgenommen hat und dann wieder irgendwie ins Getümmel geht. Das klingt irgendwie so ganz großartig nach einer tollen karibischen Nacht, Jochen.
Ja, es ist tatsächlich genauso, gewesen. Und es war tatsächlich auch dieser Weg nach Hause, den du beschreibst. Ich weiß noch, wie wir dann uns durch die Menge gekämpft haben und natürlich auch hängen blieben, weil dann Leute einen angetanzt haben sozusagen. Oder man wurde von so einer Gruppe von Leuten geschluckt, wo man kurz Spaß hatte. Man hat die zwar nicht verstanden, aber hat so ein bisschen mitgemacht, soweit man das konnte. Oder hat mit denen angestoßen oder so. Einfach so fremd und doch diese Gastfreundschaft, dieses, wie die das Leben feiern, ne, das fällt mir ja sowieso generell nicht so richtig leicht. Also es war auch eine Erfahrung für mich. Und dann gehst du so, ich weiß noch ganz genau, ich bin an so einem Hauseingang, so einem leichten Treppenaufgang vorbeigegangen. Da hatte auf dem Weg dahin sozusagen, also als es noch hell war, ich bin da schon mal vorbeigekommen, hatte so ein Papa mit seinem Sohn so eine kubanische Flagge aufgehangen, so. Einfach so, weil Karneval, man ist stolz, man ist glücklich, hängt die Fahne raus. Und der Kleine war halt dabei, hat dann geholfen und so. Und die waren 6 Stunden später im Dunkeln, waren die beide noch am Feiern. Der Kleine sprang da noch rum, irgendwie war irgendwie voll aufgedreht. Der Vater hatte irgendwie auch einen Drink in der Hand mit seiner Frau irgendwie. Und du gehst dann halt durch diese feiernden Pulke, gehst du dann durch und eierst zu deinem Hotel und pennst halt wirklich bei offenem Fenster mit diesen Bässen im Ohr und dieser völligen Reizüberflutung aus wirklich spannender Geschichte, total banaler Feierei und einen totalen Kulturschock schläfst du halt ein bei plus 20 Grad und wachst nächsten Morgen auf und denkst so, bester Schädel meines Lebens.
Ja, läuft. Also das klingt doch, jetzt bin ich richtig neidisch. Also den Abend, und auch den Morgen, also ich würde selbst den Morgen mitnehmen, den Schädel, vielleicht hätte ich den nicht so schlimm wie du, aber ich finde ja, es gibt manche Partys, die sind jeden Kater wert und selbst der Katertag danach hat irgendwie so ein ganz besonderes Ambiente. Ich weiß es nicht, also ich könnte das nicht jeden Tag haben, aber ich finde, wenn gerade auch auf Reisen, manche Tage sind ja dann so lang, man ist den ganzen Tag unterwegs und dann kommt man in eine Stadt vielleicht oder an irgendeinen Strand und dann ist da unverhofft so abends, lernt man vielleicht Leute kennen, da ist eine Party und es wird lang und man ist, man trinkt dann vielleicht auch zu viel, man schwitzt zwar wieder aus, aber man tanzt, ist die ganze Zeit in Bewegung, fällt irgendwann nachts am besten in sein eigenes Bett und schläft dann kurz, weil man irgendwie um 6 oder um 6:30 mit Sonnenaufgang wieder geweckt wird und ist natürlich dann so angeschlagen am nächsten Tag ein bisschen und kann da so ein bisschen, ist dann vielleicht auch ein bisschen gebremst und kann ein bisschen langsamer machen, weil man ja auch nicht kann. Und ja. Und diese Mischung, die finde ich dann manchmal bei Reisen halt auch einfach ganz toll.
Ja, und die ganze Stadt war sich ja einig, dass sie am nächsten Tag nicht so konnte. Und und es war halt so, es ist halt, du kannst es nicht planen. Ich hätte vor meinem Urlaub, die Situation hätte ich ja nicht organisieren können. Das nee. Ist die Situation, in die ich reingewachsen bin, in die ich reingerutscht bin, weil ich halt dahin gefahren bin, wirklich dann nach Havanna, dann nochmal durch das ganze Land durch und so weiter. Also um Santiago de Cuba zusammenzufassen, es ist eine tolle Alternative zu Havanna. Es ist keine Stadt, die jetzt 43 weltweit bekannte Sites hat oder so, die man jetzt abhaken muss oder die jeder kennt. Da stehen jetzt keine Pyramiden rum oder so, aber es ist eine sehr schöne, lebenswerte Stadt mit tollen kleinen Museen, tollen Plätzen und so weiter und einfach auf jeden Fall ein Besuch wert. So und ich weiß nicht, wie ich am nächsten Tag dann in irgendeinem Garten stand und dann in Kuba gibt es ja viele Kolibris zum okay. Beispiel, wusste ich gar nicht. Ja,
wusste ich auch nicht.
Und es gibt in Kuba tatsächlich den kleinsten Kolibri der Welt. Man sagt, der ist so klein, dieser kleine Kolibri kann auf dem Schnabel eines normalen Kolibris sitzen, weil er so klein ist. So. Lass es doch einfach mal so stehen, Michael. Ja. Und wie gesagt, der Arm war lange. Ja. So. Ja. Und den habe ich natürlich nicht gesehen, den kleinen, aber den normal großen. Und wenn so ein Kolibri dann so an so einer, mit so einem leicht krummen Schnabel halt so vor dir flattert, die stehen ja in der Luft, machen dieses, ne, dieses Geräusch, das ja. So, dieses fast, das ist fast ein Ton, aber so schnell, wie so ein Ventilator, wo du denkst, das ist eine Scheibe, aber es sind ja nur drei Dinger, die sich schnell drehen und so funktioniert das beim Sound beim Kolibri. Ich stand relativ lange vor diesem Kolibri und er vor mir, er guckt allerdings eher eine Blüte an als mich. Es gibt Kolibris auch außerhalb Santiago de Cubas, aber ich fand es einfach schön. So, okay. Das wollte ich noch sagen. Da musstest du jetzt kurz durch,
Michael. Ja, nee, ich bin ja immer Kolibri, das finde ich eine Überraschung, habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn sonst mit, ganz kurz, du bist ja über die Insel gefahren, was ist sonst so mit Wildlife und Tieren, jetzt mal außerhalb des Meeres? Gibt es da noch irgendwas Besonderes, was man unbedingt angucken muss oder wurde gesagt, das gibt's hier?
Ich weiß es gar nicht, ich habe einige, ich weiß, dass was diese Kletterleute, die ich auch getroffen habe, meinte, man kann auch deshalb so gut klettern, weil es nicht so viel giftige Tiere gibt. Also ist jetzt nicht so ein Ding wie in Australien, wo aus jeder Ecke dann irgendwie eine Schlange kommt, die dein Leben beendet oder so.
Ja, was auch immer ein bisschen übertrieben ist. Also ich.
Ja, gut, aber
es also gibt man das greift, alles, aber man stirbt ja nicht sofort.
Also man greift jetzt nicht jeden Tag in ein Nest von Taranteln, wenn man jetzt morgens mit dem falschen Fuß aufsteht oder so. Nee, für mich war Kuba eher eine kulturelle Erfahrung tatsächlich. Okay, ja. Ich habe fast überall gab es immer die Option, einen Wasserfall zu sehen. Und es war kein weltberühmter. Du bist immer mit einem kleinen Weg, Fußweg oder was auch immer, bist du irgendwann mit ein paar Umwegen bist du zum Wasserfall gekommen, wo vielleicht ein paar kubanische Familien waren, aber du hast immer irgendwas gefunden. Es waren immer so kleine, schöne Sachen, die ich immer so naturmäßig gesehen habe. Ich würde aber jetzt dich noch mit einer Sache noch kurz behelligen, die du auf dem Rückweg, wenn du in Santiago de Cuba warst, auf dem Weg nach Havanna noch erledigt haben solltest. Das geht auch tatsächlich.
Jochen,
deshalb
entführe mich noch. Entführe mich noch an einen zauberhaften Ort, der mir diesen Tag und Abend noch versüßt.
Ist er zauberhaft? Ich überlege gerade. Es ist auf jeden Fall ein Ort, der für mich sein musste. Santa Clara heißt er so. Und Santa Clara, da werden jetzt auch immer mehr Busse, fahren da jetzt auch hin und so, aus sehr gutem Grund oder beziehungsweise aus sehr gutem touristischen Grund sozusagen. Santa Clara ist, da ist das Mausoleum von Che Guevara.
Ah, so. Okay. Yeah.
Und das ist da, weil da eine seiner größten Schlachten war, die er gewonnen hat. Das war eine der Schlachten, die er gewonnen hat, die dazu wirklich geführt haben, dass letztlich dann Fidel und er nach Havanna einziehen konnten und gesagt haben, die Revolution wurde gewonnen. Und einer der Grundsteine nach Jahren der Schlachten war halt wirklich diese Geschichte bei Santa Clara. Und deshalb wurde er, nachdem er, Che ist ja in Bolivien gestorben eigentlich, aber der wurde dann nochmal nach Kuba überführt. Also Kuba hat ihn sozusagen bekommen und hat ihn dann mit allen Ehren nochmal gefeiert und hat ihn in diesem Mausoleum sozusagen aufgebahrt. So. Und Santa Clara, du bist halt da und Mausoleum ist dann relativ schnell erzählt letztlich, ne? Weil du gehst halt rein, sagst du, guck mal, da liegt er, also oder halt, du siehst, da könnte er jetzt liegen. Aber das ist natürlich ein großer Platz drumherum gebaut. Und das ist dann wieder eher diese Betonarchitektur, ne? Die ich in der ersten Folge schon
gesprochen habe. Sozialistische, so.
Genau, und da stehe ich ja auch so ein bisschen drauf. Das ist einfach für mich irgendwie, hat eine Ästhetik, die mich irgendwie reizt, die mich irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie ganz spannend. Und diese große Statue von Che zu sehen, wie er da steht, und da steht, glaube ich, auch, ich verwechsel manchmal diese Sprüche. Ich glaube, es war wirklich Hasta la Victoria Siempre steht da. Und er hat ja diese große Statue, die da von ihm steht. Ich musste da einfach hin. Ja. Kennst du das? Du musst so an Orte, wo du, das muss ich kurz mal abhaken.
Ja, und Che Guevara ist ja einfach, ne, popkulturell auch und sag mal in, also das ist jetzt nicht einfach ein Revolutionär, sondern der ja auch eine spannende Person an sich war. Also auch wieder nicht alles gut. Also
nee, bestimmt nicht.
Da gibt's ja super Bücher drüber, Dokus und auch Filme. Es ist auf jeden Fall ein spannender Mensch mit einem spannenden Umfeld. Und dann hat's diese popkulturelle Brücke. Diese popkulturelle Brücke. Und das kann ich gut verstehen. Ist dann dieses Santa Clara, du hast ja gesagt, das Mausoleum ist schnell erzählt, aber dieser Spirit irgendwie drumherum um Che Guevara, spürt man den irgendwie da? Ist der irgendwie alltäglich da?
Nee, nicht alltäglich. Also die Stadt selber hat es eigentlich so. Ist da Che so präsent wie überall in dem Land, weil du ja immer noch an jeder Raststätte, oder nicht an jeder, aber ich stand an Raststätten sozusagen, da war einfach auf eine Mauer ein Bild gemalt von Che Guevara, in diesem klassischen Che Guevara-Bild. Du kriegst Shirts von dem, du kriegst natürlich Souvenirs mit dem, genauso wie mit Fidel Castro. Das heißt, durch das ganze Land durch werden die beiden natürlich immer noch vergöttert und hochgehoben. Und das wird natürlich auch vom System gefördert. In Santa Clara war es in dem Sinne nicht deutlicher zu sehen. Dieser Platz an sich hat halt einen Eindruck, weil er halt sehr luftig ist und trotzdem halt diese harten Betonbauten hat oder diese Statue oder so. Generell der Hype um die beiden und mit den Malereien, die überall von denen zu sehen sind, diese Plakate, diese Propagandaplakate und so, das ist halt total eindrücklich. Das ist natürlich jetzt, wenn man es abstrahiert vom Inhalt, auch sehr schön. Und natürlich wird Che Guevara verherrlicht. Ich meine, klar, der Mann ist Arzt aus Argentinien. Der hat auch viel erreicht. Sie sind mit 82 Leuten, sind die im Süden Kubas gelandet, haben das ganze Land für sich eingenommen und haben es sozusagen befreit damals. Das ist unglaubliche Leistung. Aber natürlich ist viel Blut geflossen. Und natürlich haben die auch Entscheidungen getroffen, die jetzt, sag ich mal, nicht irgendwie ethisch komplett in Ordnung sind, um es mal moderat auszudrücken. Aber das Spannende ist doch auch, finde ich, bei Che Guevara, und deshalb wollte ich da ja hin, als, weiß nicht, als Mensch, als ein deutscher Student sozusagen, weil Che Guevara halt einfach völlig losgelöst ist von diesem Bild, was alle im Kopf haben bei Che Guevara. Was, er steht nur für, also wenn man ihn abstrahiert von dem, was er wirklich ist, dann steht er in der westlichen Kultur bei uns ja eigentlich nur noch für irgendeine Form von, warum tragen Menschen Che Guevara-Shirts, und wie zu sagen, sie sind irgendwo gegen oder um irgendwas auszudrücken, für irgendeine Form von Haltung vielleicht nur noch, für irgendwas. Ja. Es gibt ja Bilder von Nazis, also von Neonazis oder so, die Che Guevara-Shirts tragen, weil die verstehen natürlich nicht, wer das ist. Die können wahrscheinlich Kuba nicht mal schreiben. Ja? Aber das sind überall, wo Leute irgendwie Protest ausüben wollen oder irgendeine Haltung zeigen wollen, taucht doch immer mal wieder dieses Bild auf. Natürlich hauptsächlich in guten Kontext. Ich habe viele Bands, die ich kenne, die eher meiner politischen Gesinnung sind als jetzt sowas, wie ich das gerade genannt habe. Da taucht er auch oft auf, aber er taucht auch in völlig absurden Situationen auf, weil dieses Gesicht und dieses Foto wurde bei einer Kundgebung in Havanna mal von einem Fotografen gemacht. Dieses eine Bild, was um die Welt ging und immer noch benutzt wird. Er steht ja schon viel, viel mehr, als er eigentlich ist, obwohl diese bewegte Geschichte auch schon hinter ihm liegt. Also an diesem Platz kam für mich persönlich viel zusammen und er war schnell erlebt, aber es war schön, das mal zu haben. Weißt du?
Ja, das kann ich gut verstehen. Und und dann ist.
Und dann fährst du irgendwann zurück nach Havanna und bist begeistert von einem wundervollen Land und von Tropen, von Sozialismus unter Palmen, von ganz vielen tollen Menschen, von viel Partyfeiereien, von Kleinstädten, von irgendwelchen Bauern, die mit Eseln übers Kopfsteinpflaster laufen. Und es ist keine Puri-Show von Beschaulichkeit, von Wasserfällen, von Stränden und so, und hast einfach ein Land gesehen, dass sich immer weiter und schneller verändern wird und das nie wieder so sein wird wie heute, aber auch nie wieder so wie morgen, und dem wahnsinnig viel passiert, und gehst mit deinem Urlaub oder einer Reise nach Hause, die dir viel mehr gibt als nur Schönheit, sondern auch eine Tiefe.
Ach fein. Es klingt super spannend. Ich kann auch als Add-on für das modernere Kuba und wie es entwickelt noch so einen Tipp geben, und zwar eine Dokumentation, eine Musikdokumentation, die ich gesehen habe, die ist von 2016, also die ist erschienen 2016, spielt aber 2015, und zwar, und jetzt kommt's, es hat auch mit Musik zu tun, die kriegt man mit Che Guevara aber jetzt eigentlich gar nicht mal so zusammen, und zwar den Rolling Stones. Die Rolling Stones haben 2015 eine Tour durch Südamerika gemacht. Und ich habe das eigentlich nur so zufällig mitbekommen, weil die Doku heißt Olé, 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 A Trip Across Latin America. Ich fand den Namen so bescheuert. Also einfach Olé, 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 A Trip Across Latin America, The Rolling Stones. Ich fand das so bescheuert. Ich mag die Stones, finde deren Geschichte auch witzig und dachte, okay, ich zapp da mal rein. Und bin tatsächlich die Stunde 45 Minuten da hängen geblieben, weil die Stones halt tatsächlich eine Tour machen durch Südamerika, was sie in ihrer Hochzeit in 60er, 70ern ja gar nicht machen konnten, weil da so viel, sie konnten mal in Argentinien mal zwischendrin mal spielen, glaube ich, und in Brasilien. Aber sonst waren ja ganz viele Diktaturen, und Argentinien ja auch, und dann gab es den Krieg zwischen Argentinien und Großbritannien, und die Rolling Stones als Briten konnten da eh nicht mehr hin. Aber da wurde ganz viel über Subkulturen gesprochen, halt in Südamerika, und auch vor allem die Rolinga, das sind so südamerikanische Rolling Stones Fans, super spannende Doku. Und es ist natürlich viel Konzertfilm, man merkt, dass Mick Jagger und Keith Richards auch Reisende sind. Also ganz viele tolle Zitate übers Reisen, übers Entdecken, über in so Ländern sein, und das ist schon mal spannend. Aber was mit Kuba halt zu tun hat, ist, dass der zweite Strang dieser Dokumentation damit zu tun hat, dass sie halt ein Jahr lang versuchen, das erste Rolling Stones Konzert in Havanna zu machen. Und es gab ein Free Concert for Havana. Und diese Organisation, das hinzukriegen mit so einem kommunistisch-sozialistischen Staat 2015, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich kann spoilern, weil es ja schon ein bisschen her ist. Es hat dann am Ende geklappt, aber es war halt so verrückt, weil die Stones hatten so ein Händchen dafür, das da jetzt zu versuchen und zu machen in Havanna. Das war viel genau in die Zeit rein, als so Annäherungen zwischen Kuba und den USA gab mit Obama, und die Stones quasi am 21. März da spielen wollten und Obama da aber auch kam, und dann haben sie dieses Konzert Das war eh so kompliziert mit diesem kommunistischen System, dann 4 Tage das alles zu verschieben. Dann wollte aber der Papst auch 2015 dahin kommen. Das heißt, die Rolling Stones, der Papst und Obama waren im Hin und Her streiten, wann an diesen 5 Tagen im März wer wie wo auftritt. Und so ein Land wie Kuba kann halt nicht auf einmal einen amerikanischen Präsidenten, einer der größten Rock'n'Roll-Bands der Welt und noch von dem katholischen Verein der Chef, den Papst hier für Sicherheit, Organisation, alles Mögliche. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt und die haben irgendwie in diesen 5 Tagen waren die alle 3 hintereinander dort und die Stones haben da ein Riesenkonzert gespielt. Und dann ist es dann doch wieder verrückt, dass so eine kommunistisch-sozialistische Gesellschaft, keine Ahnung, ob da 100.000 Leute waren, die alle Lieder mitsingen konnten. Und diese Freiheit und der Rock'n'Roll in so einem popkulturellen, eher Che Guevara-Land, karibischen Land, diese Welten, die da aufeinander geprallt sind. Also es ist eine ganz tolle Doku, wo man auch über Kuba oder Südamerika nochmal ganz viel mitnimmt und ich auch nochmal ganz viel gelernt habe auf verschiedenen Ebenen. Also das kann ich so als Begleit, wenn man unseren Podcast jetzt gehört hat, als Begleitmaterial kann die Rolling Stones. Ole, ole, ole. A Trip Across Latin America. Das kann man nur empfehlen. Gibt es im Streamingdiensten. Und das wollte ich noch anbringen. Cool. Und ich habe noch zwei große Fragen rein organisatorisch am Schluss, Jochen.
Und Michael, ich muss noch eins sagen, nur als Beleg dafür, wie spannend dieses Land ist. Ne?
Ja, absolut.
Wir haben vergessen, über Essen zu reden. Was finde ich für was? Alle Leute,
die uns tatsächlich hören, vergessen?
Ja. Die Leute, die uns hören, wissen, was das bedeutet. Ach, du ich erzähle das mit 2 Stichworten, weil das ist wirklich schnell erzählt. Kuba ist jetzt nicht der kulinarische Höhenflug. Okay. Es sind 2 Tipps für euch Leute da draußen. Erstens, esst im Casa Particular in der privaten Unterkunft, fragt, ob es da Essen gibt. Ja. Und zweitens, wenn ihr anders essen geht, fragt nach Paladares oder gebt das mal im Netz ein. Paladares, das sind private Restaurants, die Leute, teilweise können euch Leute im Wohnzimmer und so bewirten. Kubanische Küche, Kontakt zu Leuten, beste Art und Weise, dort essen zu gehen. Paladares ist ein guter Weg, in Kuba zu essen oder im Casa Particular. Und es gibt kein McDonald's, kein Starbucks, finde ich persönlich sehr gut. Und es gibt noch knusprige Kochbananen, die heißen Tostones, das war's schon.
Zack. Einmal so schnell übers Essen und wir werden nie erfahren, ob es sowas wie die 4. Mahlzeit auf Kuba gibt. Das bleibt einfach mal ein Geheimnis. Vielleicht fährt einer von uns ja irgendwann nochmal hin. Was ich aber noch wissen möchte, jetzt zum Schluss, Reisezeit, weil es gibt ja in der Karibik auch sowas wie eine Hurricane-Saison und auch so ein bisschen Regenzeit, was wir ja nicht so schlimm finden. Aber wann fährt man da am besten hin?
Also einfach Verweis aufs Netz, gucken, wann Regenzeit ist und wann nicht. Wir sind ja der Meinung, dass man in Regenzeiten auch oft sehr gut noch wegfahren kann. Guckt halt auf die Hurricane-Saison. Hurricane-Saison heißt nicht, dass jedes Jahr ein Hurricane kommt, aber wenn er kommt, dann knallt's richtig. Und wenn du das Pech hast und der zieht über dich rüber und du bist in Kuba, einem Land, wo nicht alles so fest befestigt ist wie von mir aus in Japan oder so, dann ist halt doof. Und die Hurricane-Saison ist, glaube ich, immer so Spätsommer, Frühherbst oder so, aber guckt es euch einfach im Netz an. Ja. Regenzeiten muss niemanden komplett abhalten, aber Hurricane-Saison sollte noch ein besonderes Auge bekommen, wobei Kubaner damit relativ routiniert umgehen, das habe ich selbst gesehen, aber wenn es einen richtig trifft, dann ist halt doof.
Regenzeit hat ja meist den Vorteil, dass es zum Reisen günstiger ist. Und ja. Es regt dann manchmal nur 1-2 Stunden am Tag und es sind meist weniger Touristen da. Eigentlich sind die Regenzeiten, die ja durch den Klimawandel sich eh manchmal komplett verschoben haben, das merkt man an so Zeiten dann wirklich. Ich überlege gerade, deshalb komme ich so in Stottern, was ich jetzt noch wollte. Weil ich auch sagte, in Regenzeiten ist es meist ein bisschen günstiger. Wenn man da 2-3 Wochen unterwegs ist, wie teuer ist das, Kuba?
Es ist nicht so billig wie jetzt die billigste Ecke in Südostasien. Okay. Die sind natürlich mit der touristischen Währung sind sie auch auf dich eingestellt. Das heißt, die werden schon dafür sorgen, dass es nicht total billig ist. Und wie gesagt, wenn du mal die Buspreise so nimmst, so 11 Euro für 3 Stunden Fernbusfahrt, da kommst du dann so ungefähr raus. Bei mir persönlich ist es jetzt zu lange her, um genaue Angaben zu machen. Ja. Es ist jetzt nicht der billigste Urlaub der Welt, aber auch nicht der teuerste. Und ich glaube, das ist halt, weil Kuba für Individualtouristen immer Möglichkeiten bereithält, kann man sich das einigermaßen gut einrichten. Es wird aber jetzt der Urlaub wird ja nicht umsonst hinterhergeschmissen. Ich glaube, es ist halt letztlich wert. Und du hast auch eine Chance, den Leuten da selbst was zu geben. Und das finde ich wichtig.
Und ich will jetzt hin. Jochen, vielen Dank für die Eindrücke, fürs Fernweh machen, vielmehr die Sehnsucht auf die Festplatte schieben. Danke dafür und wir hoffen, der Jochen hat euch auch so ein bisschen getriggert. Auf Instagram und auf Facebook gibt's natürlich Bilder und nicht zu vergessen auf unserem Blog Reisen, Reisen, der Podcast. Geht da mal vorbei, da gibt's auch noch viel mehr, da gibt's alle Folgen, Bilder zu allem, auch nochmal spezielle Texte, spezielle Informationen. Das nicht zu vergessen, also als Add-on unser Blog Reisen, Reisen, der Podcast, Instagram, Facebook, bei iTunes kann man gerne ein paar Sterne hinterlassen. Da freuen wir uns sehr und ja. Wir hoffen, dass es euch weiter den Umständen entsprechend gut geht und wünschen euch jetzt erstmal eine gute Zeit und bis bald bei Reisen, Reisen, der Podcast.
Alles Gute, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.
Reisen, Reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.